Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Ich liebe die Berge und ich liebe die Menschen. Und ich liebe solche Situationen, wo Menschen zum Nachdenken kommen. Über Tabuthemen nachzudenken oder Themen, die dir nicht so liegen, die du immer ausgeblendet hast. Meine Gesprächspartnerin hat die Erleuchtung gefunden an einem See. Sind Sie neugierig, an welchem See und welche Erleuchtung? Denn wir sprechen heute über ein Tabuthema. Geld. Welche Gedanken schießen Ihnen durch den Kopf, wenn ich das Wort Geld in den Raum werfe? Glaubenssätze, über Geld spricht man nicht. Geld alleine macht nicht glücklich. Der Staat wird für mich schon sorgen. Die Rente, viele Themen. Nein, du bist selbstverantwortlich für deine Zukunft. Deshalb passt es sehr, sehr gut, denn souverän ist der, der überlegt, in der Zukunft auch überlegen ist. Welche Tipps und Ideen wir dazu haben, seien Sie gespannt. Herzlich willkommen. Sie wird sie uns geben. Liebe Margarete Honisch. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich besonders, dass wir einen gemeinsamen Bekannten haben, der uns nämlich auch zusammengebracht hier in dieser virtuellen Welt. Herzlich willkommen, liebe Margarete Honisch. Schön, dass wir heute Zeit haben, über ein Tabuthema zu sprechen, denn über Geld spricht man nicht. Wir nehmen uns dafür 30 Minuten Zeit. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
Ja, weil Thorsten, ich habe euch gehört und Thorsten war ja mein Gast, Thorsten Otto auch schon. Da war es umgedreht. Ich durfte ihn bei mir einladen, aber du warst natürlich prominent und eingeladen auf der blauen Couch. Und das hat mich neugierig gemacht, über ein Thema zu sprechen, das aus meiner Sicht ja sehr viel mit Souveränität zu tun hat. Denn Souveränität heißt überlegt, überlegen sein, Herr oder Frau der Lage. Und da habe ich doch gleich mal die erste Frage. Warum hast du dich so auf die Frauen fokussiert mit deinem Thema Finanzen?
Ich habe festgestellt, als ich mich mit dem Thema befasst habe, dass in meinem Umkreis meine Freundinnen überhaupt nicht mit mir über Geld sprechen wollten. Also da fing es schon mal an, dass ich mir gedacht habe, niemand interessiert sich dafür, also all meine Freundinnen interessieren sich nicht dafür. Und dann habe ich aber auch gesehen, mit Blick auf die Zahlen, dass Altersarmut in Deutschland tatsächlich ein Problem ist. Und es fängt eben schon damit an, dass Frauen in meinem Alter, dass junge Frauen sich nicht für das Thema interessieren und eben auch nicht vorsorgen.
Ja, und damit, ich denke auch, dieses Klischee, die Männer haben für die Frauen zu sorgen, wahrscheinlich auch noch vorherrscht. Oder aus meiner Generation, Frauen bleiben zu Hause, kümmern sich um die Kinder, kümmern sich um die Familie und der Mann ist der, der das Geld nach Hause bringt. Aber ich glaube, dieses Klischee hat sich verändert. Gott sei Dank. Wie siehst du das?
Ja, denkt man, aber die Zahlen zeigen tatsächlich, dass es noch sehr in den Köpfen verankert ist, dass man eben sagt, ja, man bleibt dann zu Hause, kümmert sich um Kinder und Haushalt. Mhm. Und da habe ich neulich erst eine Studie dazu gelesen von der UBS, dass 63% der Millennials weltweit sagen, der weiblichen Millennials, dass sie ihre Finanzen lieber dem Partner überlassen. Mhm.
Ja, das ist natürlich schon eine Absicherung, die auch gefährlich werden kann. Und ich habe ja gehört, auch in dem Talk mit dem Thorsten, dass du eine Spätberufene bist mit dem Thema Finanzen. Denn du bist ja von der Ausbildung ganz jemand anders vom Kontext. Du hast Medienagentur, arbeitest du. Wie kam es denn dazu, dich in dieses Thema hineinzudenken und mittlerweile auch einen großen Blog zu haben?
Ja, also ich bin die ersten, ich sage mal so 28 Jahre meines Lebens dem Thema sehr gut aus dem Weg gegangen. Also ich habe schon immer viel gearbeitet, aber ich habe das Geld auch sehr gut ausgegeben. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, mit Ende 20, jetzt muss ich doch mal ein bisschen was sparen, mir was überlegen. Und habe dann ganz große Freude an dem Thema gefunden und meine ganzen Vorurteile, dass ich gedacht habe, es ist ganz langweilig, es ist total kompliziert, es ist nur was für reiche Menschen zu investieren. Die haben sich alle tatsächlich in Luft aufgelöst. Und ja, und vor allem ist mir eben aufgefallen, dass junge Leute sich zu wenig um das Thema kümmern und eben auch Frauen sich sehr wenig um das Thema kümmern.
Siehst du da einen Zusammenhang mit der Generation Y, dass wir da eine ganz andere Startvoraussetzung haben? Oder ist das generell durch alle Generationen durchgehend, dieser sich mit Finanzen und Geld zu beschäftigen?
Ja, da gibt es tatsächlich auch Studien dazu. Es zieht sich eigentlich tatsächlich so durch den gesamten Lebenszyklus. Es gibt eine tolle Studie von der Bundesregierung, vom Bundesfamilienministerium, die ist jetzt schon mittlerweile 5 Jahre alt. Aber ich zitiere mal sehr gerne daraus, weil die Zahlen erschreckend sind und die zeigen, dass viele Frauen zwischen 30 und 50 tatsächlich sehr wenig arbeiten, sehr wenig Geld verdienen und erst so ab 50 Jahren merken sie, dass sie nicht vorgesorgt haben. Es ist dann der Zeitpunkt tatsächlich, wo viele Ehen geschieden werden, vielleicht auch der Partner verstirbt und dann stehen viele Frauen, sage ich jetzt mal, mittellos da, sind lange aus dem Job raus gewesen, haben nicht für sich selbst vorgesorgt und kommen dann in eine wirklich prekäre Situation.
Ja, dann müssen sie reagieren und können nicht agieren und das ist ja genau das, was eine souveräne Person ausmacht. Agieren und nicht irgendwo dann nachdenken, was habe ich denn falsch gemacht, sondern vorauszudenken. Wir haben vorausgedacht bei unserem letzten Tag und ich hatte als Gast Nelson Müller, einen Sternekoch und jemand, der sich bei der Kochschlacht immer im Fernsehen duelliert. Und er hat 2 Fragen für dich mitgebracht und ich würde dir gerne die erste stellen. Die lautet nämlich, kann man sich durch dieses Thema selber durchmanövrieren oder ist es sinnvoller, sich einen Experten oder eine Expertin zu nehmen?
Also ich bin der ganz festen Überzeugung, dass man das selbst schaffen und machen kann, weil ich habe es ja auch selbst gemacht. Ich habe auch zwar Seminare besucht, viele Bücher gelesen, aber ich bin mir sicher, dass wirklich jeder und jede, die sich dafür interessieren und sich Zeit nehmen, das auch selbst machen können, weil genau das ist ja das Problem, dass meiner Meinung nach viele Banken das Wissen so ein bisschen für sich so gehortet haben oder auch sagen, ja, das ist so komplex.
Wir machen so ein Geheimnis draus, oder?
Richtig, genau. Man macht so ein Geheimnis draus und tut so, als ob das so alles ganz kompliziert wäre und verwoben und kein Mensch blickt durch. Und dabei ist es wirklich kein Hexenwerk. Also man muss jetzt aber auch nicht natürlich die komplexesten, riskantesten Papiere nehmen, um zu investieren. Es gibt mittlerweile so viele tolle Produkte, in die man gut investieren kann, die man selbst investieren kann. Und meiner Meinung nach kann man das schon selbst machen. Man muss natürlich die Zeit aufbringen. Und wenn ich mir dann sage, ich habe die Zeit nicht oder vielleicht auch nicht die Lust, um mich da einzulesen, dann macht es natürlich Sinn, dass ich sage, ich mache jetzt vielleicht ein Seminar dazu, hole mir einen Honorarberater, der mich berät. Also, aber meiner Meinung nach kann man das auch selbst schaffen.
Ja, du bietest auch Dienstleistungen an. Ich habe mir deine Webseite angeschaut, da kannst du auch Videos, du kannst Workshops besuchen, Webinare. Also da kannst du natürlich dir komprimiertes Wissen holen und musst nicht von Adam und Eva anfangen. Also das ist, glaube ich, jedem obliegt selber, wie er anfangen will. Aber vielleicht werden wir in dem Talk ja noch einiges erfahren und die Neugierde und auch wahrscheinlich das Selbstbewusstsein dafür wecken, es doch mal selber in die Hand zu nehmen. Das hat auch was mit Selbstverantwortung zu tun. Und dein Leben hast du auch selbstverantwortlich in die Hand genommen. Denn erzähl mal kurz, du bist ja ganz anders angetreten, mit einer ganz anderen Weichenstellung im Leben, was du machen wolltest und wo es jetzt geändert hat.
Ja, genau. Also ich habe eigentlich Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und habe auch in verschiedensten Medien auch gearbeitet. Also ich habe angefangen mit einer Ausbildung zur Medienkauffrau bei einer Plattenfirma damals, hatte dann Stationen beim Fernsehen, beim Radio. Also habe mich sozusagen ja in diese gesamte Medien- und Agenturlandschaft so durchgearbeitet und hätte tatsächlich auch nie gedacht, dass ich mal bei Finanzen enden oder landen werde. Aber eben als ich gemerkt habe, das Thema ist so wichtig, ist so relevant, war es mir auch wichtig, das eben dann auch zu nutzen. Und ich sage jetzt mal, das, was ich jetzt so an Medien, Kommunikationskenntnissen habe, da eben auch zu nutzen, um Frauen anzusprechen und zu sagen, dass es da halt einfach dieses wichtige, relevante Thema gibt, was man nicht einfach so ja ignorieren darf tatsächlich.
Ja, du hast das einfach zu einer Herzensangelegenheit gemacht, aus einer Schwäche, das auszublenden, sich damit nicht zu beschäftigen. Das ist unangenehm, das ist zu komplex. Einfach angepackt und damit festgestellt, das ist gar nicht so und machst eine Herzensangelegenheit draus. Das ist sehr mutig und das wünsche ich oft vielen auch, dass sie Dinge machen, die ihnen Spaß machen, wo sie Freuden haben. Denn von uns wird Höchstleistung verlangt und da ist es wichtig halt, mit Vollgas und mit voller Begeisterung dahinter zu sein. Und deshalb ist schon toll, diesen Weg dann auch eingeschlagen zu haben und deinen Dienst und deine Beratung und deine Know-how weiterzugeben. Und das sehr, sehr einfach in einer sehr, wie es von außen doch schaut, komplexen Welt der Finanzen.
Raus aus dem Tal, immer nur Ausreden zu haben. Dich für Themen nicht zu interessieren. Wie dir das gelingt, ich gebe dir mal drei Tipps dazu. Erster Tipp ist, werde dir deine Ausreden bewusst. Keine Zeit, kein Interesse, nicht notwendig. Check's mal, ob es wirklich Ausreden sind. Zweiter Punkt ist, sei verantwortlich. Sei verantwortlich in dem, wie du denkst. Sei verantwortlich in dem, wie du sprichst und sei verantwortlich in dem, was du dann tatsächlich auch umsetzt. Und dritter Punkt ist, lade sie auf, deine Herzensangelegenheiten. Lade sie auf durch Wissen. Sammle Wissen dazu, immer tiefer. Hole die Experten, zieh sie dir zu Rate. Hör dir Podcasts oder Videos dazu an. Und feier die ersten Schritte. Kleine Erfolge. Du bist weitergekommen, dein Herzensthema vorangetrieben. Du hast mehr Wissen und das kannst du feiern. Und genieße es. Schritt für Schritt immer mehr ein größeres Herzensthema daraus zu machen. Dann wirst du sehen, es wird bergisch gut.
Zweite Frage, damit ich es gleich aus meinem Speicher raus habe, ist von dem Nelson. Gibt es denn so eine Faustformel oder mit wie viel Geld rentiert sich es überhaupt mal nachzudenken, die ersten Schritte zu machen, in die Zukunft zu investieren?
Ja, genau das ist nämlich so ein, oder war so ein Vorurteil auch von mir, als ich geglaubt habe, ich muss erstmal eine Menge Geld haben, damit sich das überhaupt lohnt. Wenn man hat so diese ganzen Filme vielleicht noch im Kopf, so aus den 90ern, wo irgendwelche Menschen ihren Broker angerufen haben, die ihm ins Telefon geschrieben haben, so, ja, jetzt schnell alles verkaufen oder so. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Ja, ich muss dann irgendwie so einen, so einen Typen da bezahlen, dass das erst alles für mich macht. Letztendlich ist das Ganze viel unkomplizierter und eigentlich auch viel langweiliger. Und man braucht vor allem nicht viel Geld, um anzufangen. Also mittlerweile gibt es viele Produkte, wo ich wirklich ab 25 Euro, teilweise sogar schon ab 10 Euro anfangen kann, mein Geld zu investieren. Und was auch wichtig ist, was ich immer wieder auch in meinen, ja, auf meinen Kanälen oder auf meiner Seite versuche zu vermitteln, ist, dass man dann auch wirklich anfangen sollte. Es ist besser, früh anzufangen mit kleineren Beträgen, als sich zu denken, nee, bis ich nicht mindestens 100 Euro im Monat anlegen kann oder mehr, lohnt sich das gar nicht. Weil da gibt's ja diesen schönen Zinseszinseffekt und der wirkt sich erst aus mit der Zeit tatsächlich.
Ja, und Zeit ist ja momentan eine spannende Zeit. Es weiß ja keiner, was morgen oder übermorgen passiert. Und da sind wahrscheinlich manche noch zögerlicher, jetzt dann zu entscheiden, weil die Entscheidung noch aus mancher Sicht natürlich noch unqualifizierter ist, weil so viele Fragezeichen entstehen. Wie geht's weiter? Was macht die Pandemie? Wird mein Arbeitsplatz sicher sein? Was weiß ich, wie viele Ängste da oben im Kopf sind? Und dennoch, glaube ich, würdest du sagen, jetzt erst recht. Warum?
Ja, also wichtig ist, bevor man anfängt, dass man tatsächlich so ein bisschen was auf der hohen Kante angespart hat. Also dass ich jetzt nicht sage, ich gehe jetzt mit meinem ganzen Ersparnissen rein oder mit meinem gesamten Geld, weil man hat es letztes Jahr ganz gut gesehen, wenn ich jetzt mein gesamtes Geld investiert habe in der Börse und jetzt kommt zum Beispiel eine Corona-Krise, eine Finanzkrise, was auch immer. Ich verliere vielleicht meinen Job, bin in Kurzarbeit, verliere meine Aufträge und brauche Geld. Dann muss ich meine Aktien wahrscheinlich verkaufen, um halt an mein Geld ranzukommen. Verkaufe die dann halt eben zu einem schlechteren Kurs. Das ist so das Worst-Case-Szenario, was man eben vermeiden sollte, indem man sagt, man hat eben was auf der hohen Kante und kann an diesen Notgroschen ran. Und ansonsten lohnt es sich...
Gibt es so eine Faustformel, wie viel du auf der Kante haben solltest? So in Bezug auf Monatsgehälter oder...
Also die Faustformel, die besagt 3 Netto-Monatsgehälter. Das heißt, wenn ich 2.000 Euro netto verdiene im Monat, dann sollte ich 6.000 Euro haben. Da muss ich natürlich immer...
In der Kriegskasse sozusagen.
Genau, dass ich da halt jederzeit ran kann. Ich meine, wenn mal irgendeine Rechnung kommt oder wenn ich tatsächlich mal eben in Kurzarbeit bin und ich muss aber noch Rechnung weiter bezahlen, damit ich mich da eben bedienen kann. Da muss ich aber auch schauen, wie ist denn meine persönliche Situation? Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Einfamilienhaus habe, was ich noch abbezahle, habe zwei Kinder, habe zwei Autos, da würde ich sogar empfehlen, eher 5 Netto-Monatsgehälter zu haben, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann plötzlich eine hohe Rechnung kommt oder man hohe Ausgaben hat, einfach viel wahrscheinlicher, als wenn ich jetzt Single bin, in einer Einzimmerwohnung wohne, ohne Auto, ohne Waschmaschine und so weiter. Das muss man immer so ein bisschen individuell anpassen.
Ja, es gibt ja auch viele Empfehlungen, dass man auch einmal eine Bilanz machen sollte, wie viel gebe ich überhaupt aus? Ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, wie viel sie monatlich ausgeben. Das ist ja, ich glaube, noch ein Fluch auch mit den Kreditkarten und alles. Früher hast du im Geldbeutel und hast du gemerkt, da wird langsam Flaute im Geldbeutel. Ich glaube, heutzutage ist sich die Transparenz zu schaffen, wie viel läuft denn außen raus?
Genau, das ist also zum einen, dass man die Ausgaben tatsächlich sich mal aufschreibt und mal guckt, was habe ich denn eigentlich so an fixen Ausgaben und an an variablen Ausgaben jetzt für meinen Lifestyle oder so. Und ganz wichtig ist auch tatsächlich das Nettovermögen oder Reinvermögen, weil es gibt auch viele Menschen, die sehr gut verdienen, aber trotzdem sozusagen einen Schritt vom Bankrott entfernt sind, wenn was wegfällt. Also beispielsweise man hat ein hohes Einkommen, hat dann aber eben zwei Autos, die man abbezahlt, hat eine hohe Miete, dann vielleicht noch, weiß ich nicht, Golfkurs, Tenniskurs, was auch immer von den Kindern, also hat einfach hohe Ausgaben und alles, was man einnimmt, geht wieder raus. Sobald einmal das Einkommen wegfällt, habe ich halt ein riesengroßes Problem. Deswegen ist es wichtig, auch zu gucken, was habe ich denn an Werten und was habe ich tatsächlich an Einnahmen und Ausgaben.
Ja, wir beschäftigen uns auch mit Werten, aber was die Werte eines Menschen ausmachen. Und irgendwo hattest du auch so einen wertvollen Moment. Du sprichst immer von einer Erleuchtung oder von einer Situation, wo du an einem See erstrahlt bist. Das würden natürlich unsere Zuhörer und Zuschauer gerne miterleben. Was war denn da an einem ominösen See, als dir plötzlich die Erleuchtung kam, über Finanzen nachzudenken und da was zu machen?
Ja, also die Überlegung, was zu machen, kam tatsächlich schon vorher. Es war so, dass es war ein wahnsinnig heißer Augusttag und ich bin mit meinem Freund zum Ammersee gefahren, was ungefähr so eine Stunde von München entfernt ist, und hatte mir tatsächlich Finanzbücher mit zum See genommen, was jetzt nicht
bist
so die
klassische... Bist du wahnsinnig Finanzbücher an einem See?
Ja, ja.
Wolltest du Krieg mit deinem Freund anfangen? Ja. Hast du heimlich über eine Trennung nachgedacht?
Ja, während alle anderen saßen um uns herum und haben schon Aperol Spritz getrunken, und ich habe mich da echt in diese Finanzbücher irgendwie vertieft und habe da schon irgendwie so gemerkt, so, das ist irgendwie doch ein interessantes Thema, und habe dann viel über Aktien und ETFs gelesen und habe mich total gewundert, dass ich das verstanden habe. Weil ich habe wirklich geglaubt, so eben was Banken uns auch so weiß machen wollen, das ist alles ganz kompliziert, das kann man nicht alleine machen, dafür braucht man den Kundenberater bei der Bank. Und habe dann echt gemerkt, okay, ich verstehe das und wollte das auch sofort umsetzen. Also ich wäre am liebsten direkt in die S-Bahn gegangen, wäre wieder zurück nach München gefahren, hätte alles angefangen. Habe dann aber auch relativ schnell alles umgesetzt. Also tatsächlich von dem Moment bis zu meinem ersten Aktiendepot, dem ersten ETF-Kauf, sind auch nur wenige Wochen vergangen.
Okay, also es war so eine Initialzündung dann, wo diese Erleuchtung kam am Ammersee. Damit anderen die Erleuchtung kommen, was ETF heißt, vielleicht 2, 3 Sätze dazu in kurzen Worten.
Also ETF steht für Exchange Traded Funds, und das bedeutet, dass ich jetzt nicht in eine einzelne Aktie investiere, sondern ich investiere in so einen ganzen Korb voller Aktien. Da gibt es ganz viele verschiedene, also es gibt Tausende weltweit mittlerweile. In Deutschland kann ich in ungefähr 1.500 ETFs investieren. Das heißt, dass ich dann mit einem Kauf nicht nur eine Aktie habe, sondern je nachdem, manchmal habe ich dann die 30 DAX-Aktien drin, bald 40. Oder aber ich habe mit einem Kauf über 1.600 Unternehmensaktien drin, die weltweit aus den 23 Industrieländern sind. Also sprich, ich kann mit einem Kauf auch mein Risiko senken, weil ich dann in viele verschiedene Unternehmen investiere. Und genau das muss man immer beachten. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen aus diesem ganzen Korb oder mehrere Unternehmen, wenn es jetzt zum Beispiel schlecht geht oder in der Branche schlecht geht, dann habe ich halt nicht so ein großes Problem, weil ich habe das eben aufgeteilt als auf viele verschiedene Unternehmen. Also das ist auch ein super Einsteigerprodukt, wenn man sagt, man will jetzt anfangen zu investieren, aber sich nicht mit einzelnen Unternehmenskennzahlen und Bilanzen befassen. Das sind ETFs einfach super, weil ich mit einem Kauf auch mein Risiko senke und so breit investieren kann, wie ich will.
Ja, also diese Risikominimierung, das ist eine Spekulation auch vieles und da halt zu schauen, wie groß ist diese Spreizung der Spekulation. Und kann sein, dass Männer anders über Aktien und Investitionen nachdenken wie Frauen. Sind die investitions- und risikofreudiger? Fällt mir gerade die Frage ein. Wie siehst du das?
Mhm. Da habe ich interessanterweise gerade auch selbst so ein bisschen zu geforscht und es gibt da viele interessante Studien. Also grundsätzlich geht man davon aus, dass Männer risikotoleranter sind als Frauen. Was man dabei aber nicht beachtet, ist, dass Frauen diese gebrochene Erwerbsbiografie haben. Also ich habe auch mit vielen Finanzexperten jetzt in den letzten Wochen gesprochen, auch von verschiedenen Banken, die da wirkliche Insights haben. Und es ist so, wenn Frauen die gleichen Startvoraussetzungen haben, also wenn Frauen das gleiche Einkommen haben, das gleiche Vermögen wie Männer, dann gehen sie auch hohe Risiken ein oder höhere Risiken ein. Also das heißt nicht, dass wir Frauen von Grund aus Risiko scheuer sind, sondern wir müssen einfach schauen, was habe ich denn und wie entwickelt sich mein Einkommen zum Beispiel. Grundsätzlich stellt man aber schon fest, dass sich Männer am Anfang schon eher auch für Einzelaktien interessieren und versuchen da, wie man so schön sagt, den Markt zu schlagen, also sozusagen die Nadel im Heuhaufen zu finden. Bei Frauen ist es eher so, die sagen sich, naja, ich habe jetzt keine Zeit und keine Lust, da irgendwie mich mit Unternehmenskennzahlen zu befassen. Ich kaufe eben gleich den ganzen Korb und investiere dann eher in Fonds oder ETFs. Also diese Unterschiede gibt es schon tatsächlich.
Ja, und wahrscheinlich auch der Mann wird wahrscheinlich nur dann drüber sprechen, wenn er erfolgreich war, wenn er irgendwas in den Sand gesetzt hat, würde auch zu seinen Kumpels und Freunden nichts erzählen. Ich glaube, das ist dann peinlich. Aber dieses dann, wow, schau mal her, was ich gemacht habe, dieses Auftrumpfen könnte schon auch eine Domäne sein, wo die manche Männer, auch sehr klischeehaft gedacht, einfach das nutzen können und deshalb vielleicht auch mehr spekulieren, um dann den Mega-Deal zu machen.
Ja, also man muss sagen, dass tatsächlich, sage ich jetzt mal, das Finanzwesen wirklich ein Bereich ist, wo sich viele Klischees bestätigen. Also muss ich auch so aus meiner Erfahrung und Beobachtung sagen, also bei vielen ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, ja, das ist jetzt nicht nur ein Klischee, sondern man findet da auch viel Bestätigung tatsächlich darin. Also ich merke das auch zum Beispiel jetzt auch, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu befassen und dann auf die ersten Messen gegangen bin, da wurde mir statt einer Beratung dann eher der kostenlose Kugelschreiber angeboten. Also da sieht man auch, dass man da als Frau, vor allem als junge Frau, tatsächlich noch sich in vielen Bereichen durchkämpfen muss. Also das erlebe ich auch, aber das macht es für mich auch spannend.
Raus aus dem Tal, du hast gehört, wir haben Klischees in unserem Kopf. Wie du es schaffst, mit deinem Klischee-Denken umzugehen. Ich gebe dir mal drei Tipps. Erster Tipp: Werde dir bewusst, welche Klischee-Muster du hast. Sammle Klischees. Ordne deine Vorurteile verschiedenen Zielgruppen zu. Schreib sie dir auf. Zweiter Punkt: Mach dir ein eigenes Bild. Mach dir ein eigenes Bild von der Situation. Mach dir ein eigenes Bild von deinem Partner und blende all diese Vorurteile aus. Und dritter Punkt ist, wenn du eine eigene Meinung hast, vertrete sie nach innen, sei selbstbewusst zu deiner Erkenntnis und kommuniziere die auch selbstbewusst nach außen. Denn es ist deine Meinung und dein Eindruck, den du dir gesammelt hast. Und dann wirst du sehen, es wird bergisch gut, steht zu deiner Meinung.
Ja, das ist sportlich, weil ich bin ja im Sport viel unterwegs als Coach und Trainer für die Spitzenathleten und da haben die Frauen im Skispringen, Frauen im Bobfahren, also die haben lange dafür zu kämpfen, um diese Akzeptanz zu haben. Aber ihr setzt das schon durch, das ist gut so. Aber ich bin mir sicher, dieses Buch, das du geschrieben hast, das ist nicht nur für Frauen, ich habe es hier, Easy Money, da wird bestimmt auch mancher Mann vielleicht mal draufschauen, wenn die Frau das auf dem Nachtkästchen hat oder vielleicht am Ammersee dann liest. Kannst du es auch für uns Männer empfehlen, da mal reinzuschauen?
Es ist sogar für Männer und Frauen geschrieben tatsächlich. Also während der Blog oder mein Instagram-Kanal eher für Frauen gedacht, also sich eher auf Frauen fokussiert, weil es da nochmal ganz andere Fragen tatsächlich gibt, die aufkommen. Ist es bei dem Buch so, dass es für beide Geschlechter gedacht ist? Da geht es tatsächlich darum, so ein bisschen auch, wie funktioniert überhaupt unser Rentensystem? Warum müssen wir vorsorgen? Was gibt es für Möglichkeiten? Welche Versicherung brauche ich? Und dann geht es tatsächlich darum, auch zu sagen, wie kann ich denn jetzt investieren?
Also ich kann es empfehlen, ich habe reingelesen, nicht alles natürlich in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Und es ist sehr, sehr einfach, nachvollziehbar und macht wirklich Lust, da mal auszuprobieren, eine Vorsorge zu treffen und vielleicht deiner Vision weiterzukommen. Und die finde ich auch sehr gut, zu sagen, lieber mit Freundinnen einen Prosecco trinken. Ich würde sagen, lieber mit den Männern ein schönes Bierchen schlürfen, als dann irgendwo abends im Dunkeln mit der Taschenlampe die Plastikflaschen einsammeln zu müssen. Wie kamst du auf die Idee? Denn das ist ja sehr plakativ und ich glaube, da kommt deine Medienausbildung mit dazu.
Ja, wie kam ich auf die Idee? Also tatsächlich, mir wurde auch oft die Frage gestellt, ja, wie stelle ich mir denn so meinen Ruhestand denn dann vor? Und tatsächlich, also bei mir war es auch so, ich habe auch immer gedacht, so wenn ich mal in Rente bin, dann habe ich eben diese entspannte Rente, muss mich um nichts sorgen, muss mich um nichts kümmern, kann dann eben im Garten den ganzen Tag sitzen und mit meinen, weiß ich, Mädels Prosecco trinken. Bis ich dann tatsächlich mich informiert habe und gesehen habe, es gibt eine Rentenlücke. Frauen in Deutschland sind von Altersarmut betroffen. Also beispielsweise 2020 war die durchschnittliche Rente in Deutschland, die an Frauen ausbezahlt wurde, 700 Euro. Also es ist in München, könnte ich davon vielleicht ein WG-Zimmer oder so bezahlen. Also von daher habe ich dann gemerkt, oh, dieser entspannte Ruhestand irgendwo im Garten, der ist gar nicht so sicher, wenn ich jetzt einfach nur die Rentenkasse einzahle. Da muss ich noch irgendwie anders vorsorgen.
Ja, und da helfen solche Bilder. Und ich bin ja auch einer, der dann immer sagt, mach eine Vision, mach deinen Traum, wo bist du glücklich? Und dann können wir auch den letzten Glaubenssatz mal ausräumen, der sagt, ja, Geld alleine macht nicht glücklich. Das ist ja auch so ein Glaubenssatz. Warum macht Geld trotzdem glücklich? Da würde ich dich als Expertin gerne mal fragen. Denn glücklich wollen wir alle sein. Und wenn wir das Geld noch nutzen können, um glücklich zu sein, wie siehst du das und wie können wir diesen Glaubenssatz auflösen?
Ja, das höre ich natürlich auch sehr oft. Also zum einen muss man sagen, dass natürlich auch niemand sagen würde, Geld allein macht glücklich. Dazu gehört natürlich noch viele andere Faktoren dazu. Aber es ist tatsächlich so, dass Geld Mangel sehr unglücklich machen kann. Also das fängt damit an, dass Leute sich dann eben Sorgen machen, wie kann ich die nächste Rechnung bezahlen? Oder was ist, wenn eine Rechnung unerwartet kommt? Wie zahle ich die nächste Miete? Wie schaffe ich den nächsten Monat? Das sind Faktoren, die tatsächlich unglücklich machen. Da gab es in Großbritannien auch mal eine Studie, dass man gesehen hat, dass diese Sorgen auch wirklich sich physisch auswirken, dass Leute wirklich auch physische Probleme hatten, ihre Beziehung vernachlässigt haben. Und ich glaube, auch da ist es bewiesen, dass Beziehungen das sind, was uns sozusagen am glücklichsten macht. Und man muss natürlich auch sagen, beim Thema Gesundheit, auch da natürlich kann ich mir keine Gesundheit kaufen. Aber ich hatte es tatsächlich neulich noch das Problem, dass ich einen Tinnitus bekommen habe und da gibt es einfach viele Sachen, die ich dann zusätzlich mir ja sozusagen zahlen kann, machen kann, was die Krankenkassen eben nicht zahlen. Also kann ich da eben auch schauen, dass es mir besser geht, komfortabler geht. Deswegen Geld allein macht glücklich, wird glaube ich niemand sagen. Und ich zitiere da immer sehr gerne ein Zitat von Marcel Reich-Ranitzky, der gesagt hat, Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist besser, in einem Taxi zu weinen, als in einer Straßenbahn. Ja. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ich kann mir mein Leben mit Geld einfach komfortabler gestalten. Und ich glaube, das ist schon etwas, was dann so ein bisschen zur Zufriedenheit beitragen kann.
Ja, das ist mit Sicherheit. Und ich wünsche dir schon mal alles Gute für deinen Tinnitus. Ist ja wahrscheinlich umgehen damit, weg wieder nie mehr gehen. Aber jetzt halt damit umgehen, das zu nehmen, dieses Handicap und gibt mir die Möglichkeit, mal auszublicken auf meinen nächsten Gast. Der hat auch ein Handicap, er ist Jurist und er ist Hornist und er ist Kontergan geschädigt. Das heißt, er hat seinem Leben eine Wende gegeben. Von Anfang an hat seine Leidenschaft der Musik, denn die Eltern sind musisch, nachgegangen und hat Gold gesammelt. Ja, du sagst Gold anlegen, wir haben sehr viel über Fonds und Aktien gesprochen. Aber er hat 11-mal Gold eingesammelt bei den Paralympics und du darfst ihm gern zwei Fragen stellen. Mein nächster Gast ist nämlich Matthias Berg.
Ja, meine zwei Fragen. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Meine zwei Fragen, also die eine Frage wäre tatsächlich, was er sich von der Gesellschaft wünschen würde an Veränderung, wo er noch Verbesserungspotenzial auch sieht, was sozusagen jeder von uns und jede machen kann, verändern kann.
Ja.
Und das andere wäre auch, was er, also ich finde das unglaublich beeindruckend, was er alles erreicht hat. Und ich glaube, dass da ein sehr starkes Mindset dahinter steht, was er sagt, welches Mindset, welche Einstellung ihm am meisten geholfen hat, das zu erreichen, was er erreicht hat.
Ja, ich glaube auch, da ist vieles im Kopf und Prägungen oder auch Handeleien und viele Dinge, wenn du halt zwei Kontergan-Arme hast und ja nicht so zugreifen kannst und dein Leben trotzdem dankbar sein musst. Also spannende Fragen, ich nehme sie mit und beim nächsten Podcast oder Talk kannst du die Antworten gerne hören. Mindset, zum Abschluss hätte ich gerne noch zwei, drei kurze Tipps um den Mindset. Ja, über Geld redet man nicht, Geld hat man oder man hat es nicht oder Geld, das ist mühsam. Also es ist alles gedanklich, welche Blockaden da sind, um die mal aufzubrechen. Welche drei Tipps gibst du unseren Hörern noch mit, ganz so als Nuggets am Schluss?
Also einmal beobachten und herausfinden, was glaube oder denke ich überhaupt über Geld, weil die meisten wissen es gar nicht, die wissen nur, irgendwie Geld, da habe ich so ein ungutes Gefühl, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und da empfehle ich immer aufschreiben, wirklich mal so eine Woche lang Tagebuch führen und aufschreiben, welche Gedanken habe ich zu dem Thema, was denken und sagen aber auch meine Freunde, mein Umfeld, meine Familie, weil die beeinflussen mich natürlich auch, oder auch die Medien, die ich konsumiere. Also beispielsweise in Märchen ist mir auch immer aufgefallen, dass immer die schlechten Charaktere waren die mit Geld, die guten Charaktere waren die ohne Geld. Also ja. Ich glaube, sowas beeinflusst einen. Also das auf jeden Fall aufschreiben, das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp wäre überprüfen, also ich mal überlegen, stimmt das denn? Warum denke ich das so? Also beispielsweise macht Geld wirklich, also macht Geld allein glücklich oder unglücklich? Oder auch Geld verdirbt den Charakter, sowas ist das denn wahr? Und dann umkehren, dass ich daraus was Positives formuliere, dass ich dann eben sage, vielleicht Geld allein macht nicht glücklich, aber ich kann mir mein Leben damit komfortabler gestalten. Ja. Und das auf jeden Fall aufschreiben auch.
Ja, und herzlichen Dank, was ich mir genommen habe, einfach mal anzufangen. Und wenn es 10 oder 25 Euro sind, hast bestimmt noch so eine Success-Story, was du von deinen Bloggerinnen, von deinen Menschen, die du ja unterstützt und auch diesen Impuls vielleicht als Reaktion kriegst, was die erreicht haben, weil sie einfach angefangen haben. Das noch zum Abschluss. Mhm. Als Mutmacher, die Dinge mal anzupacken.
Ja, also es gibt eine Geschichte von einer Frau, die Mitte 50 ist, in einem sozialen Beruf arbeitet und sie hat tatsächlich vor ein paar Jahren angefangen, dann in Notgroschen anzusparen und investiert mittlerweile. Und am Anfang hat sie auch gesagt, ich habe überhaupt nicht die Mittel dafür, ich habe kein Geld und die Rente kommt und ich weiß, bin dann von Altersarmut gefährdet. Und sie hat echt angepackt und hat ihre Tochter, die studiert, gleich mitgezogen. Und das finde ich sehr schön, weil es gibt viele Geschichten natürlich, wo Frauen auch einen guten Start haben. Aber besonders beeindruckend finde ich, dass wenn man tatsächlich so ein bisschen anfangs Schwierigkeiten hat, nicht in der besten finanziellen Situation ist und es dann aber trotzdem schafft.
Wow. Ja, das ist ein wichtiger Impuls. Also seid mutig, packt's an, verdrängt nicht das Thema, beschäftigt euch mit dem Thema. Schön, dass wir die Zeit investiert haben, 30 Minuten über Geld zu sprechen. Bin mir sicher, du hast einige Gedanken bei den Zuhörern ausgelöst. Schön ist, dass natürlich die Zuhörer jetzt auch was verändern. Herzlichen Dank für deine Auskunftsfreudigkeit, für deine präzisen Tipps. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich hier als Expertin eingeladen zu haben. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Und dann kann ich dir berichten, was ich angepackt habe. Denn ich habe da auch zwei Ideen. Ich habe zwar schon einiges, aber vielleicht gehe ich mal doch auch in die ETFs rein, um das mal wieder auch anzugehen. Herzlichen Dank, schönen Tag noch und alles Gute. Und toi, toi, toi. Mit deinem Tinnitus und weiterhin viel Spaß beim Radlfahren. Ich sehe es ja im Hintergrund.
Dankeschön, danke für die Einladung und ich bin dann sehr gespannt, wie sich das entwickelt mit dem Anlagetipps.
Genau, ich halte dich am Laufenden. Super. Und wer Kontakt zu dir will, in den Shownotes haben wir dann deine Linkadresse, haben wir auch den Link zum Buch. Also ich kann es jedem nur empfehlen, das Buch einfach geschrieben. Auch diese Checkliste, die du vorhin erwähnt hast, das ist ein Arbeitsbuch. Also nicht nur lesen, sondern aktiv werden, damit du die Dinge anpackst und über deine Zukunft vorausdenkst. Herzlichen Dank. Bye, bye.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.